بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum nächsten Juz, zum Juz Nummer 19. Und zwar geht es nun weiter mit Surat Al-Furqan, die Unterscheidung. Und diese Sura beginnt mit dem Wort Tabaraka, also segensreich. Denn aller Segen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Beginn, Tabaraka, kommt im Koran zweimal vor. Einmal in dieser Sura und einmal in Surat Al-Mulk. Und der Ausdruck Tabaraka kommt hier in dieser Sura, in Surat Al-Furqan, dreimal vor. Also einmal zu Beginn und dann noch zweimal im Laufe der Sura. Al-Baraka ist der Segen. Und Tabaraka bedeutet derjenige, der Segen besitzt oder segensreich ist, der den Segen gibt. Und was bedeutet Segen? Segen bedeutet der Nutzen einer Sache, dass man aus einer Angelegenheit so viel Nutzen bekommt und erhält. Und das kann nur Allah Azza wa Jal verleihen. Und dieser Segen wird hier im Kontext der Offenbarung des Korans erwähnt. Allah Azza wa Jal sagt also zu Beginn der Sura: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Ayah 1. Al-Furqan, damit ist Al-Qur'an gemeint, denn durch den Qur'an kann man die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden, das gute Verhalten vom schlechten Verhalten. Und die Scheinargumente der Polytheisten werden auch hier in dieser Sura erwähnt und dazu gehört, dass sie behauptet haben, der Koran sei nur Lüge und bestehe nur aus Fabeln. Und deswegen wird Allah Azza wa Jal gepriesen und er wird gelobt, dass er eben erhaben darüber ist, dass er eben Lügen oder Fabeln offenbart. Und die Mekkaner, wie bereits schon in anderen Ayat gesehen, verlangten ja vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Engel als Gesandter kommt und nicht ein Mensch. Und das wurde ja bereits in anderen Stellen behauptet, beziehungsweise widerlegt diese Behauptung. Und ebenso wird erwähnt in dieser Sura, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Zauberer sei, weil sie nichts anderes gefunden haben. Sie konnten weder sagen, dass er lügt, noch dass er verrückt ist, was sie natürlich versucht haben. Und deswegen sagten sie doch dann am Ende, er sei ein Zauberer. Doch Allah subhanahu wa ta'ala erklärte seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah mehr geben kann, als die Mekkaner ihm anbieten, wenn er denn seine Botschaft unterlässt. Und so sagt Allah azza wa jal, segensreich ist derjenige, der dir, wenn er will, etwas Besseres als dies zuteilen kann, Gärten durcheilt von Bächen und der dir Schlösser zuteilen kann. Ayah 10. Danach droht Allah Azza wa Jal denjenigen, die nicht an das Jenseits glauben und gibt den Gläubigen die frohe Botschaft, dass sie ins Paradies eintreten werden. Und anschließend erklärt Allah subhanahu wa ta'ala, dass auch die vorangegangenen Propheten alles Menschen waren und keine Engel, wie diese Mekkaner eben es verlangt haben. Allah sagt, und wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und dein Herr sieht sehr wohl alles. Ayah 20. Denn die Propheten sollen ja Vorbilder für die Menschen sein. Und deswegen müssen es selbst auch Menschen sein. Wenn es Engel gewesen wären, hätten die Menschen gesagt, ja gut, das sind schöne Engel, aber wir können ihnen nicht nachmachen. Und deswegen sind die Propheten allesamt Menschen gewesen. Dann erwähnt Allah Azza wa Jal einen Moment, aus dem Leben im Jenseits. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا Aya 27 und 29. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, O hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. O wehe mir, hätte ich doch nicht den so und so zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. Eine besondere Sünde, die in dieser Sura erwähnt wird, ist die Meidung des Korans, die Vernachlässigung des Korans. Und so sagt Allah Azza wa Jal, und der Gesandte sagt, O mein Herr, mein Volk mied diesen Koran unter Missachtung. Aya 30. Und daher sollte jeder von uns sich anschauen, wie ist sein Verhältnis. Wie ist dein Verhältnis zum Koran? Liest du den Koran regelmäßig? Beschäftigst du dich mit dem Koran? Versuchst du, den Koran zu verstehen, zu lernen, nachzuvollziehen, was Allah Azza wa Jal dir für Botschaften in diesem Buch gelegt hat? Ebenso haben die Polytheisten den Einwand erwähnt, warum der Koran nicht als Ganzes offenbart wurde. Und dazu sagt Allah Azza wa Jal, und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, O würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen, und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. Aya 32. Diese Aya erklärt uns, dass der Koran eben nicht als Ganzes offenbart wurde auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern innerhalb von 23 Jahren Stück für Stück offenbart wurde. Es gibt natürlich Suren, die als Ganzes offenbart wurden, aber die meisten Suren eben nicht, sondern stückweise einige Ayat. Und hier erwähnt Allah Azza wa Jal den Sinn dahinter, und zwar, dass sich der Koran festigt. Und das ist eine Regel. Alles, was zu schnell gelernt wird, kann auch zu schnell vergessen werden. Und deswegen ist immer die Grundregel, dass wir alles sachte angehen sollen. Und das gilt auch beim Lernen. Und deswegen lieber lernt man wenig Koran, aber dafür eine lange Zeit, dann festigt sich das auch besser, als dass man versucht, den Koran in wenigen Monaten komplett auswendig zu lernen und am Ende haftet aber nicht so viel davon. Ja, deswegen, natürlich gibt es Personen, die in der Lage sind, in ein, zwei Monaten den gesamten Koran auswendig zu lernen, aber das ist nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass man sich Zeit nimmt. Und man soll einfach anfangen. Man darf dieser List des Teufels nie reinfallen. Und zwar, dass er sagt, ja, wenn du jetzt anfängst mit einer Aya pro Woche oder pro Tag oder so, das wird ja sowieso nie was. Ja, bis du tot bist, hast du nicht mal Juz'e Amme gelernt und so weiter. Er will dir immer Hürden aufstellen. Aber so ist es nicht. Sondern wenn du jetzt mit einer Aya anfängst, dann wirst du nach Wochen zwei Ayat in derselben Zeit und mit der gleichen Qualität auswendig lernen. Und nach einer gewissen Zeit wird es schon eine Seite sein. Und nach einer gewissen Zeit wird es dann mehr sein. Das heißt, lass dich nicht einschüchtern vom Teufel. Beginne. Und wenn es nur eine Ayat pro Tag oder jede zwei, drei Tage pro Woche. Es geht nie im Islam darum, mit wie viel du beginnst. Sondern es geht immer darum, wie du am Ende vor Allah stehen wirst. Mit welchen Taten. Und deswegen nutze die Zeit. Und Allah Azza wa Jalla ist der Segensreiche. Das darfst du nicht vergessen. Es ist der Segensreiche, der dir auch den Segen gibt in deiner Zeit. Auch in dieser Sura werden die vorangegangenen Propheten erwähnt. Wie Musa, Harun, Nuh und die Propheten vom Volk Ad und Thamud, also Hud und Salih, alayhim as-salatu was-salam. Und ebenso erwähnt Allah Azza wa Jalla die Tatsache, dass die Mekkaner an der Stätte vorbeikamen, in welcher das Volk Luts vernichtet wurde. Allah Azza wa Jalla sagt, sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen niederging. Haben sie sie denn nicht gesehen? Nein, vielmehr erwarten sie keine Auferstehung. Ayah 40. Einige Tafsir-Gelehrten haben nun gesagt, dass diese Stadt eben die Stadt Sodom ist und dass diese Stadt am Toten Meer liegt. Denn das Gebiet, das liegt auf der Route der Mekkaner. Und Allah Azzawajal erwähnt ja in dieser Ayah und in einer anderen Ayah genauso, dass die Mekkaner ja vorbeilaufen immer an der Stelle, an der das Volk von Lut vernichtet wurde. Also haben sich die Gelehrten gefragt, wo mag das sein? Viele sagen, es wäre am Toten Meer. 100% können wir das nicht wissen. Und deswegen ist die Reise dorthin islamisch gesehen nicht verboten. Also man kann hin zum Toten Meer. Aber man sollte auf jeden Fall sich überlegen, wie eben Völker vernichtet wurden und dass Allah Azza wa Jalla zornig sein kann, so dass er eben ganze Gebiete vernichtet. Im Anschluss daran erwähnt Allah einige Gaben und dazu gehört das Meerwasser. Und dies beschreibt Allah wie folgt. Und er ist es, der den beiden Meeren freien Lauf lässt. Das eine ist süß und erfrischend, das andere salzig und auf der Zunge brennend. Und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. Ayah 53. Dieses Phänomen, da weisen viele Gelehrten darauf hin, dass es ein naturwissenschaftliches Phänomen ist, und zwar, dass eben zwischen dem Süß- und dem Salzwasser keine Vermischung möglich ist. Und das mag ein naturwissenschaftliches Phänomen sein. Auch in dieser Sura befindet sich eine Niederwerfung der Rezitation und so sagt Allah, und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Al-Abama nieder, sagen sie, was ist denn der Al-Abama? Sollen wir uns einfach vor dem niederwerfen, was du uns befiehlst? Und das mehrt ihnen nur die Abneigung. Ayah 60. Bezüglich dieser Ayah gibt es zwei Ansichten der Gelehrten, und zwar die Frage, die Mekkaner sagten ja, was ist denn der Al-Abama? War das eine Frage, weil sie nicht den Namen Ar-Rahman kannten? Oder war das nur aus Trotz? Und da gibt es zwei Ansichten. Die einen sagen tatsächlich, der Name Ar-Rahman gab es vorher nicht. Also dieser Begriff als Name, den kannten die Mekkaner nicht. Erst mit dem Koran wurde bekannt, dass Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman heißt und deswegen haben die Mekkaner gesagt, was ist das? Ar-Rahman, der Al-Abama, was ist das? Die anderen sagen, nein, Ar-Rahman war bekannt, nur sie haben es aus Trotz, aus Überheblichkeit gesagt. Wer bitteschön soll denn jetzt dieser Al-Abama sein? Ja? Möge Allah uns vor solch einem Trotz bewahren. Den Abschluss der Sura machen Ayat, welche die Eigenschaften der Diener des Barmherzigen hervorheben. Ibadur Rahman. Nämlich ab Ayah 63. Und diese Eigenschaften sind mangelnde Überheblichkeit, das Ignorieren von Unvernünftigen, das Verrichten der nächtlichen Gebete. Und dabei werden folgende Bittgebete erwähnt, die diese Diener des Barmherzigen aufsagen. Allah sagt, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آية 65 und 66 und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab. Ihre Strafe ist ja bedrängend. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und bleibe. Ayah 65 bis 66. Weitere Eigenschaften der Ibadur Rahman, der Diener des Barmherzigen, sind, dass sie weder maßlos noch knauserig sind, sondern beim Ausgeben einen Mittelweg einhalten. Also nicht geizig, aber auch nicht übertrieben ausgeben. Dann die weitere Eigenschaft, sie beten neben Allah keinen anderen an, begehen keinen Mord und auch kein Zina, also islamisch illegaler Geschlechtsverkehr. Und so warnt Allah Azza wa Jal vor diesen Taten, indem er sagt, wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden. Die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht und ewig wird er darin in Schmach bleiben. Ayah 68 und 69. Allerdings erwähnt Allah Azza wa Jal die Reue. Möge Allah mit uns allen zufrieden sein und uns helfen, die Reue zu fassen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen. Und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Und wer bereut und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah zu. Ayah 70 bis 71. Diese wunderschönen Ayat, liebe Geschwister, erklären uns ein Phänomen. Und zwar, dass die Sünden umgewandelt werden in gute Taten. Das ist etwas Besonderes, etwas Herrliches. So großzügig ist Allah Azza wa Jal. All die Jahre Sünden werden umgewandelt in gute Taten. Yawm al-Qiyamah sehen Menschen Berge voller Sünden und sie denken, sie wären verloren. Aber auf einmal wandeln sich diese Berge um in Berge guter Taten. Warum? Durch die Reue. Durch die Reue. Aber Allah Azza wa Jal erwähnt hier drei Schritte. Er sagt, außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut. Das bedeutet, die Reue muss erst einmal aufgesagt werden. Und Reue bedeutet bedauern. Glauben bedeutet was? Du meinst es ernst. Es ist nicht so, dass du einfach ein Lippenbekenntnis sagst, sondern du meinst es ernst. Es tut dir wirklich leid, dass du gesündigt hast. Wie kann es mir leid tun, indem ich weiß, dass ich die Gaben Allahs missbraucht habe? Wer hat denn dir bitte schön diese Augen gegeben und diese Ohren und diesen Körper und dieses Aussehen und diese Erkenntnis und dieses Geld und diese Gesundheit, mit der du prahlst und sie missbrauchst für die Sünden? Woher hast du sie? Wie viel hast du denn gezahlt, damit du das bekommst? Es ist ein Geschenk Allahs. Damit du Allah näher kommst, damit du erkennst, wer dein Schöpfer ist und damit du ihm dankst. Und was machst du? Du missbrauchst die Sünden, möge Allah uns allen vergeben, und sündigst. So das zu erkennen, das führt zu einem Gefühl, dass man sich schämt vor Allah. Man schämt sich dafür, wie man diese Gaben missbraucht hat. Stell dir mal vor, jemand arbeitet und dann missbraucht er irgendein Gerät oder klaut es oder macht es kaputt. Es gehört dir nicht. Also darfst du nicht einfach damit umgehen, wie du willst. Und so ist dein Körper und die Gaben, das sind einfach nur Güter, die Allah Azza wa Jal dir anvertraut hat. Um was zu tun? Um deine Arbeit zu tun. Damit du näher kommst zu Allah Azza wa Jal. So wer dies bedauert, dieser Missbrauch der Gaben Allahs, der hat die Taube gefasst, die Reue gefasst in seinem Herzen, der hat es verstanden, der glaubt. Was muss er nun tun? Rechtschaffene Werk. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und deswegen sind die Säulen der Reue, die Bedingungen der Reue, erst einmal die sofortige Unterbrechung, Unterlassung der Sünde, dann das Bedauern der Sünde und der Entschluss, die Sünde nicht mehr zu wiederholen. Ja, was ist, wenn ich aber trotzdem die Sünde wiederhole? Dann machst du das nochmal. Du hörst sofort auf, du bereust und du nimmst dir vor, nicht mehr zu sündigen. Diesen Entschluss fasst. Ja, was ist, wenn ich nochmal sündige? Dann machst du das nochmal. Und das ist ja die Gnade Allahs, dass wir das immer wieder wiederholen dürfen, die Reue, so dass wir immer wieder Vergebung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal weitere Eigenschaften dieser Diener des Barmherzigen, und zwar das Unterlassen von Falschaussagen und dass sie nicht auf unbedachte Rede sich einlassen. Ja. Und dann sagt Allah Azza wa Jal weiterhin über sie, والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما آية 73 bis 76. Und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen gegenüber nicht taub und blind niederfallen, und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild, all diesen wird mit dem Obergemach vergolten werden, dass sie standhaft waren, und ihnen wird Gruß und Friede entgegengebracht, ewig darin zu bleiben. Schön ist es als Aufenthaltsort und bleibe. Möge Allah uns zu diesen Leuten zählen. Schließlich erklärt Allah die Abhängigkeit seiner Diener von ihm und sagt, sag, mein Herr kümmerte sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet zu ihm wäre. Ihr habt doch alles für Lüge erklärt, und so wird eure Strafe hierfür unabwendbar sein. Ayah 77. Die nächste Sura ist Surat Ash-Shu'ara, die Dichter, und das ist eine mekkanische Sura. Und diese Sura ist die erste von drei aufeinanderfolgenden Suren, die beginnen mit den Buchstaben Ta-Sin bzw. Ta-Sin-Mim. Und die Reihenfolge, wie sie im Koran stehen, das ist auch die Reihenfolge, wie sie offenbart wurden. Also Ash-Shu'ara, dann An-Naml, die Ameisen, und Al-Qasas, die Geschichten. Das sind die drei Suren, die so offenbart wurden, so wie sie auch im Koran aufgelistet sind. Und deswegen, weil sie alle mit Ta-Sin beginnen, und zwei von ihnen haben ja noch ein Mim dazu, nennt man sie auch Tawasin, ja, also als zusammengesetztes Wort Tawasin, also Suren, die mit Tawasin beginnen. Zu Beginn von Surat Shu'ara tröstet Allah seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund der Ablehnung, die er von seinem Volk erfahren hat. So sagt Allah azza wa jal, Tawasin Mim, dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Ayah 1 bis 3. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal die Geschichte von Musa und Pharaon. Dabei wird in dieser Sura eine besondere Seite des Dialogs aufgezeigt. Allah Azza wa Jal sagt, Pharaon sagte, was ist denn der Herr der Weltenbewohner? Er, also Musa, sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Pharaon sagte zu denjenigen, die in seiner Umgebung waren, hört ihr nicht zu? Musa, a.s., sagte, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Pharaon sagte, euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Musa sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. Ayah 23 bis 28. Das Besondere bei diesem Dialog zwischen Musa und Pharaon ist, dass Pharaon versucht hat abzulenken, versucht hat anzugreifen. Aber Musa hat sich nicht ablenken lassen. Er hat weiter über Allah gesprochen. Pharaon sagt, hört ihr denn, was für ein Unsinn der sagt? Und Musa sagt, Allah ist derjenige und derjenige. Musa ist besessen. Allah ist derjenige und derjenige. Und das ist wichtig, dass man sich nicht ablenken lässt. Denn eines der Tücken des Teufels ist, dich abzulenken. Du bist auf dem Weg zu Allah Und dann bringt dir der Shaitan irgendeine Sache, damit du nicht mehr weiterläufst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ein Maßstab ist zu beachten. Ich bin gerade auf dem Weg Allahs. Jetzt ist irgendein Thema da. Wenn ich es behandeln kann und es ist ein Nutzen darin, aber vorausgesetzt, es lenkt mich nicht ab, dann kann ich ja gerne mich damit befassen. Aber sollte ich jetzt aufhören mit dem Weitergehen zu Allah und mich mit diesem Thema erst kümmern, dann sollte ich das nicht tun, sondern es geht immer weiter zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach erwähnte Allah azza wa jalla die Herausforderung der Zauberer und wie sie anschließend an Allah geglaubt haben. Ein weiterer Aspekt aus der Geschichte von Musa a.s., der in dieser Sura näher beschrieben wird, ist die Flucht durch das Meer. Allah azza wa jalla sagt, als die beiden Heere einander sahen, sagten die Gefährten Musas, wir werden fürwahr eingeholt. Also die sagten, wir sind verloren. Er sagte, also Musa a.s., keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Da gaben wir Musa ein, schlag mit deinem Stock auf das Wasser. So spaltete es sich und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg und wir ließen die anderen dort nahe herankommen und wir retteten Musa und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Äh 61 bis 66. Das heißt, das Volk von Musa a.s. hat das Meer vor sich gesehen und Pharaon ist gerade im Anmarsch, also sind wir verloren. Aber hier vertraute Musa a.s. auf Allah subhanahu wa ta'ala und erst danach hat er ja die Offenbarung erhalten, schlage mit dem Stock, sodass das Meer sich aufgeteilt hat. Das heißt, Musa a.s. war fest von der Hilfe und dem Beistand Allahs überzeugt, auch wenn er noch nicht wusste, was denn geschehen wird. Die nächste Geschichte ist die Geschichte von Ibrahim a.s. und dabei wird ebenso eine herrliche Beschreibung Allahs erwähnt. So sagt Ibrahim, wie Allah subhanahu wa ta'ala es berichtet, الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آية 78 bis 89. Der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet und der mir zu essen und zu trinken gibt und der, wenn ich krank bin, mich heilt, und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht, und von dem ich erhoffe, dass er mir am Tag des Gerichts meine Verfehlung vergeben wird. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf und verleihe mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren Geschlechtern und mach mich zu einem der Erben des Gartens der Wonne, und vergib meinem Vater, denn er gehörte zu den Irregehenden, und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden, am Tag, da weder Besitz noch Söhne jemandem nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Danach wird die Geschichte von Nuh, Hud, Salih, Lut und Shu'aib erwähnt, also jene Völker, die Allah vernichtet hat. Wobei alle Geschichten in dieser Sura mit der Aussage beendet werden, und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Zum Beispiel in Ayah 140. Also nach jeder Geschichte schließt Allah Azza wa Jal die Erzählung mit dieser Ayah ab. Im Anschluss daran verdeutlicht Allah die Herabsendung des Korans, indem er sagt, und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnung gehörst, in deutlicher arabischer Sprache. Ayah 195. Gemeint ist natürlich mit dem Geist hier Jibril a.s. Warum wurde Jibril Geist bezeichnet? Weil durch Jibril gelang die Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Offenbarung ist das, was den Menschen zum Leben führt, das Herz des Menschen mit Leben füllt. Und deswegen ist Jibril für die Herzen der Menschen so wie die Seele für den Körper des Menschen. Und deswegen heißt er der Geist, Ruh al-Qudus, der Heilige Geist. Ebenso wird in dieser Sura auf ein Scheinargument der Polytheisten eingegangen. So sagt Allah, nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen. Es ziemt ihnen nicht und sie können es auch nicht. Ayah 210 bis 211. Denn die einige Mekkaner haben gesagt, das sind bestimmt Teufel, die ihm diesen Koran beibringen. Und das Argument hier lautet, das geziemt den Teufel nicht. Teufel werden doch Menschen nicht zu Gutem aufrufen, zu noblem Charakter, zu gutem Benehmen. Ein Teufel will doch keine Vertrauenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft und Demut. Ganz im Gegenteil, Shayatin, Teufel wollen Überheblichkeit, Geiz und so weiter. Und deswegen lautet also dieses Argument hier, es kann nicht von den Teufeln sein, weil Teufel würde nie im Leben zum Guten aufrufen. Die Aussage und warne die Nächsten deiner Sippe in Surat Shu'ara, Ayah 214, war der Beginn der Verkündung der Botschaft an die Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Hügel As-Safa und rief die Familien der Mekkaner zu sich. Also diese einzelnen Stämme oder Familien des Stammes Quraysh hat er gerufen. Und dann versammelten sie sich vor ihm und dann fragte er, was denkt ihr, wenn ich euch sagen würde, hinter diesem Hügel ist eine Armee, die euch angreifen möchte. Glaubt ihr mir? Und dann sagten sie, ja, wir glauben dir, du hast uns noch nie angelogen. Dann sagte er, so sage ich euch, ich warne euch vor einer Strafe am Tag der Auferstehung. Und da sagte Abu Lahab, zugrunde gehen sollst du dein ganzes Leben. Und da hat Allah Azza wa Jalla danach Surat Al-Masad offenbart, Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, zugrunde gehen soll die Hand Abi Lahabs und zugrunde gehen wird sie, wie wir inshallah noch sehen werden. Zum Schluss der Sura tadelt Allah die Dichter, wonach diese Sura auch benannt ist. Dabei sind jene Dichter gemeint, die mit ihren Gedichten Verwerfliches beabsichtigen. Allah sagt, und die Dichter, es folgen ihnen die Verirrten. Siehst du nicht, dass sie in jedem Tal ziellos herumwandern und dass sie sagen, was sie nicht tun? Außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun und Allahs häufig gedenken, und sich erst selbst helfen, nachdem ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und diejenigen, die Unrecht tun, werden erfahren, was für eine Rückkehr sie haben werden. Ayah 225 und 226. Und das bedeutet, diese Dichtkunst soll man nicht benutzen, um zu prahlen, um ein Bild von sich zu geben, was man nicht ist, sondern um Gutes zu verbreiten. Die nächste Sura ist Surat An-Naml, die Ameisen. Und das ist auch eine mekkanische Sura. Und diese Sura wurde benannt nach der Geschichte der Ameisen mit Sulaiman a.s., wie wir sehen werden. Und Surat an-Naml beginnt mit zwei Buchstaben, und zwar Ta Sin. Und danach wird darauf hingewiesen, dass der Koran eine Rechtleitung und eine frohe Botschaft für die Gläubigen ist. Vor der Geschichte Suleimans wird die Geschichte von Musa a.s. kurz angeschnitten, und dabei wird erwähnt, dass Pharao die Wahrheit gewusst, aber geleugnet hat. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der hier zusätzlich erwähnt wird in dieser Geschichte. So sagt Allah, und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit, so schau, wie das Ende der Unheilstifter war. Aya 14. Danach wird die Geschichte von Suleiman a.s. erwähnt, nämlich als er mit seinem Herr hinauszog und auf dem Weg warnte eine Ameise ihr Volk vor dieser Armee und dass sie sich doch in Sicherheit bringen sollen. Allah azza wa jalla sagt, als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Suleiman und seine Herrscharen niederwalzen, ohne dass sie bemerken. Da lächelte er, erheitert über ihre Worte und sagte, mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist, und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener. Dieser Dua ist ein wunderschöner Dua, den ein Mensch auch selbst immer aufsagen sollte, in den Gebeten oder außerhalb des Gebets. Aus dem Verhalten der Ameise hier in dieser Geschichte entnehmen wir mehrere Lehren, und zwar wie sie umgegangen ist. So hat sie zuallererst mit der Lösung angefangen. Sie hat zuallererst gesagt, geht in eure Wohnungen hinein. Und das ist eine Lehre, gibt Lösungen. Es gibt viele Menschen, die verbrauchen sehr lange Zeit in der Beschreibung der jetzigen Situation. Ja, uns geht's schlecht, wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und vergessen aber eigentlich die Hauptsache, und zwar Lösungen anzubieten. Und deswegen sagt man ja, verfluche nicht die Dunkelheit, sondern mach ein Licht an. Ja, also sei jemand, der Lösungen anbietet. Dann sagte sie, damit euch ja nicht Suleiman und seine Herrscharen niederwalzen. Das heißt, sie hat auch erklärt, und das ist wichtig, dass man den Menschen auch erklärt, die Lösungen, die man anbietet, welchen Sinn sie haben. Und danach, und das ist eine noble Eigenschaft dieser Ameise, von der wir Menschen vieles lernen, und zwar hat sie eine Entschuldigung erwähnt für Suleiman und seine Armee, ohne dass sie merken. Und darum geht es, immer zuerst gut denken über die Menschen, nicht erst schlecht denken, ja, da hat das bestimmt des und deswegen gesagt oder getan, sondern zuerst Gründe suchen, dafür, dass man Menschen entschuldigt. Und deswegen wird überliefert, dass Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, suche so viele Gründe, um deinen Geschwistern zu entschuldigen. Und wenn du keine Entschuldigung gefunden hast, dann sage dir, sicherlich gibt es eine Entschuldigung, die mir nicht bekannt ist. Das heißt, das schlechte Denken über andere sollten wir auf jeden Fall meiden. Als nächstes geht es weiter mit der Geschichte der Königin Saba. Und zwar berichtet der Widerhopf, dieser Vogel, der in der Zeit von Suleiman gelebt hat, dass er ein Volk gesehen hat, das die Sonne anbetet. Also sagte er zu Suleiman a.s., ich habe ein Volk gesehen, die machen etwas Verwunderliches, und zwar beten sie anstelle Allahs die Sonne an. Also schickte Suleiman ein Schreiben zu diesem Volk, und zwar zu Balqis, die Königin, die dieses Volk geführt hat. Und diese Königin sagte dann zu ihren Beratern, O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Gewiss, es ist von Suleiman. Und es lautet, mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Allgnade Erweisenden. Seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als Allah-Ergebene zu mir. Ayah 29 bis 31. Diese Stelle ist die Stelle, in der Bismillahirrahmanirrahim als Ayah erwähnt wurde. Und deswegen ist Bismillahirrahmanirrahim sicherlich eine Ayah des Korans. Nur die Frage der Gelehrten ist, ist Bismillahirrahmanirrahim auch eine Ayah zu Beginn von Surat al-Fatiha oder zu Beginn jeder Sura, außer natürlich Surat al-Tauba, wie wir gesehen haben, oder nicht, das ist die Diskussion. Aber dass Bismillahirrahmanirrahim eine Ayah des Korans ist, ist sicher, denn sie wurde ja hier mitten in dieser Ayah erwähnt. Ihre Berater haben vorgeschlagen, gegen Suleiman zu kämpfen, weil das war ein mächtiges Volk, also das Volk von Saba, ja, mit ihrer Königin. Das waren starke und mächtige und reiche, das war kein schwaches Volk. Und deswegen sagten sie, ja bitteschön, dann kämpfen wir gegen Suleiman. Aber sie war eine weise Frau, sie war eine weise Führerin und sie sagte, gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten und so handeln sie. Ayah 34. Und daher war ihre Idee, dass sie erst einmal ein Geschenk zu Suleiman schickt, um zu schauen, wie er reagiert. Vielleicht kann es ja sein, dass er dann doch nachgibt und uns nicht angreift. Als nun das Geschenk zu Suleiman gekommen ist, und man muss sich vorstellen, das ist ein reiches Land gewesen, ein reiches Gebiet. Ja, also das Geschenk war jetzt bestimmt nicht etwas Primitives. Und sie wollte eben zeigen, guck mal, Suleiman, also hör mal zu, wir haben Geld und wir haben alles, ja, dahinter steckt ja eine Botschaft. Als Suleiman dieses Geschenk gesehen hat, sagte er, wollt ihr mich mit dem Besitz unterstützen? Aber das, was mir Allah gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Also hat er es wieder zurückgebracht. Und so verlangte Suleiman von seinen Soldaten, dass der Thron von ihr hergebracht wird. Und Suleiman hatte ja sämtliche Tiere, Pflanzen, Dschinn, Menschen, alle waren unter der Herrschaft von Suleiman. Also es war der mächtigste König überhaupt. Und da sagte einer von den Dschinn, ich bringe dir ihn, also diesen Thron, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Ayah 39. Das heißt, bevor du deine Stelle verlässt, ist der Thron schon da. Die Shayatin sind ja so schnell und so stark. Und ein anderer sagte, ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Also, wenn du nur blinzelst, zack, wirst du deinen Thron, ihren Thron vor dir finden. Ayah 40. Und da war er da, dieser Thron. Da sah er ihren Thron vor ihm. Und Suleiman hatte dann Bilqis, also diese Königin, eingeladen. Aber er hat seinen Soldaten gesagt, ändert etwas an ihrem Thron. Mal schauen, ob sie diesen Thron wiedererkennt. Weil das war, nochmal, das war kein irgendein Königreich, das waren reiche Leute. Ja, dann sollen sie mal erkennen, ob das ihr Thron ist oder nicht. Als sie dann angekommen ist, hat man sie gefragt, siehst du diesen Thron? Ja, ist das deiner? Dann sagte sie, es ist so, als ob er es sei. Und das zeigt wieder, wie klug diese Frau war. Denn sie hatte weder Ja gesagt, noch Nein gesagt, ja, damit sie nicht falsch liegt. Das war also ein politisch korrekte Antwort. Ayah 42. Aber sie konnte es nicht genau sagen. Ja, und das ist der springende Punkt. Und dann wurde sie zu einem Schloss genommen. Und dieser Schloss wurde aus Glas gebaut. Und unter dem Glas, also am Boden, war Wasser, fließendes Wasser. Und über diesem fließenden Wasser war eben das Glas. Als sie diesen Schloss betreten wollte, dachte sie, sie hat nicht erkannt, dass es Glas ist, der Boden, dachte sie, das ist Wasser, also hat sie etwas von ihrem Kleid hochgehoben, sodass ihr Fuß sichtbar wurde. Dann hat man ihr gesagt, es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau, Äja 44. Und das war ungewöhnlich zur damaligen Zeit, ganze Bauten aus Glas. Ja, das hat man so noch nicht erlebt, obwohl sie eine mächtige Königin war und eine reiche Königin war. Und warum hat Suleiman das gemacht? Er wollte ihr zeigen, wie mächtig Suleiman ist und dass es Mächtigere gibt als sie und dass man trotz dieser Macht nicht alles kennt und nicht alles weiß. Ja, sie wusste, sie konnte ihren Thron nicht erkennen. Und sie wusste nicht, dass sie hier nicht nass wird, sondern dass da Glas ist. Und das ist natürlich für eine Königin, ja, also für jemand, der Macht hat und Wissen hat und Befugnisse hat, schon etwas, das zeigt, dass man doch ein Mensch ist, der nicht alles weiß. Also sagte sie auch danach, sie hat die Botschaft verstanden. Sie sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt. Aber ich ergebe mich nun zusammen mit Suleiman, Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Also wir ergeben uns Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Weltenbewohner. Ayah 44, und so hat sie die Religion Suleimans angenommen. Damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.